darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Und wie immer haben wir einen speziellen Gast hier. Heute ist das die neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, die Frau Elisabeth Haas. Sie ist seit 1. Oktober im Amt und ich glaube, man muss nicht viel erzählen über die Bedeutung der Pädagogischen Hochschule, gerade in Zeiten von Lehrermangel. Sie sollte uns Lehrer ausbilden und auf den darbenden Markt bringen für die nächsten Jahre. Frau Haas, freut mich, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, ich würde gerne wissen, wie sind denn so die ersten Eindrücke in Ihrem neuen Job? Sie haben eine neue Welt betreten. Sie haben mit sehr vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Wie geht es Ihnen? Was sind so die ersten Impressionen?
Ja, also ich bin seit 8 Tagen an der Hochschule. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe ein schönes, großes Büro. Es ist sehr geräumig. Ich habe es mir mit Blumen dekoriert. Und es fanden schon die ersten Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen statt. Und man gab mir das Gefühl des Willkommenseins. Und was gibt es Schöneres? Und ich werde mir jetzt hier noch diese Tage und Wochen gönnen, um wirklich mit allen ins Gespräch zu kommen und hier einfach zu erfahren, welche Visionen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wie wir dann unsere Hochschule gestalten.
Mann, Frau, erkennt Sie nicht? Vielleicht können Sie sich ein bisschen unseren Zuseherinnen und Zusehern vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Elisabeth Haas. Ich bin 55 Jahre. Ich bin ausgebildete Volksschullehrerin, Sonderschullehrerin, studierte Psychologin und promovierte Bildungswissenschaftlerin. Ich bin seit 1999 verheiratet mit meinem Mann, der ebenso Lehrer ist. Und wir haben einen Sohn, der ist 24 Jahre, er hat bereits ein erstes Studium hinter sich und macht jetzt ein zweites Studium. Wir leben in Flarling, das ist zwischen Delfs und Innsbruck. Und leider sind meine Eltern schon verstorben. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwägerin und Schwägerinnen und nette Schwiegereltern. Und es geht mir also hier im sozialen Netz mit Freundinnen und Freunden, was halt so dazu gehört, geht es mir sehr gut.
Ja, Sie sind jetzt hier, Sie haben eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Warum glauben Sie, sind Sie die Richtige für diesen nicht leichten Job?
Ja, also ich bringe natürlich die akademische Qualifikation mit. Ich habe sehr viel praktische Lernerfahrung gemacht, weil ich ja selber unterrichtet habe. Ich habe die Kompetenz der Führung, weil ich ja in einer Hochschule bereits unterrichtet habe und gelehrt habe und verschiedene Aufgaben hatte. Und somit entspreche ich dem Anforderungsprofil einer Hochschulleitung. Was vielleicht das Besondere ist, dass ich auch mehrere Bildungsprojekte konzipiert habe, gestaltet habe, implementiert habe. Immer gemeinsam mit einem Team, selten alleine. Es gibt einige Dinge, die ich alleine gemacht habe, eben im Bildungskontext, aber vor allem im Team. Und das ist eigentlich so mein Stichwort, denn für mich ist eine offene und kooperative Hochschulkultur sehr, sehr wichtig. Und von dem her, also ich behaupte von mir aus, dass ich eine aufgeschlossene Person bin. Man kann eigentlich sehr rasch mit mir in Kontakt treten. Und das sind sicher Eigenheiten und Eigenschaften, die auch für eine Führungspersönlichkeit eben eine große Rolle spielen. Und das würde ich einfach gerne hineintragen in die Hochschule und damit wir eben im Team Dinge gestalten.
Ja, wie gesagt, Sie sind erst ein paar Tage hier. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, welche Schwerpunkte Sie setzen möchten?
Ja, natürlich beim Hearing oder bei den Hearings, die wir hatten, war es ja auch eine Forderung, dass man eben darlegt, welche Schwerpunkte möchte man setzen. Und ich habe einige hier genannt, die ich gerne auch hier erwähnen kann. Es sind mir ist vor allem wichtig, dass wir zunächst erkennen, dass die Hochschule eine lernende Organisation ist. Das heißt, vieles ist bisher schon sehr gut aufgebaut worden, vorhanden, und wir können uns jetzt auf diesen Dingen können wir uns weiterentwickeln. Das wäre das eine. Ein anderes wäre die Theorie-Praxis-Forschung-Verschränkung. Also wir haben jetzt ja die neuen Curricula, die wir entwickeln. Und da denke ich, gilt es noch einmal genau hinzuschauen, wie ist Theorie, Praxis und Forschung in den Curricula implementiert. Das ist ein weiterer Schwerpunkt. Dann das nächste ist sicherlich die Kooperation mit der Bildungsdirektion und mit den Schulen in Vorarlberg. Es ist mir ein großes Anliegen, dass hier eine gute Zusammenarbeit ist. Dann die Internationalisierung, das gehört in die LehrerInnenausbildung, Fort- und Weiterbildung unbedingt dazu. Und von dem her habe ich mir gedacht, im Rahmen der Internationalisierung wäre es so, dass man mal schaut, welche Hochschulmobilitätsstrategie verfolgen wir. Und ich denke daran, dass Professorinnen und Professoren im Haus viele Sprachen sprechen, die gut beherrschen, und dass man das auch sichtbar machen kann und nach außen tragen kann. Das heißt, man könnte auch, es ist jetzt so üblich, dass man in der deutschen Sprache oder in der englischen Sprache publiziert. Ich frage mich, warum probieren wir nicht auch in Spanisch zu publizieren, wenn wir schon die Kapazitäten hier im Haus haben und hier im südamerikanischen Raum zum Beispiel Forschung kundzutun. Dann,
Es geht sehr viel in Vernetzung, in die Vernetzung hinein
genau, ja.
mit
Ja.
anderen Einrichtungen dieser Art
Genau, ja. Also,
im Ausland.
genau, also das ist sicherlich das, was wir brauchen, um einfach in guten Austausch mit anderen zu sein und hier eben eine innovative Lehrerinnenausbildung zu haben.
Sie erwähnen immer wieder, wenn ich Sie ein bisschen unterbrechen darf, ein
Ja.
bisschen einhaken, den Begriff Team. Sind Sie ein Teamplayer? Ein Teamplayer? Sie haben ja Briefe geschrieben vor Amtsantritt praktisch an die Studierenden. Sie haben auch einen Brief geschrieben an die Schulleiterinnen und Schulleiter in diesem Land. Was wollten Sie damit erreichen und was waren
Ja,
die Inhalte,
ich
grob
sehe,
gesehen?
Herr Heimerle, Sie sind sehr gut informiert. Ja, tatsächlich, ich habe also am 1. Oktober habe ich Mails vorbereitet gehabt, weil es mir ein Anliegen war und ist, dass mich die Leute kennenlernen. Und ich habe meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, das heißt den Professorinnen und Professoren, einen Brief geschrieben. Ich habe dem Verwaltungspersonal einen anderen Brief geschrieben.
Ich weiß nur von zwei.
Sie wissen von zwei, ja, dann gehe ich jetzt auf das ein, nämlich Sie haben gesagt, den Studierenden. Ich habe allen Studierenden einen Brief geschrieben und der Inhalt lautet in etwa, wir sitzen im gleichen Boot, bei Ihnen beginnt das Studienjahr, bei mir beginnt eben diese neue Funktion und in diesem Setting haben wir aber vieles gemeinsam, nämlich wir haben Freiheiten, aber wir haben auch Verantwortung.
Ich darf da ein paar Zeilen zitieren. Der Brief liegt mir hier. Deshalb ist es mir wichtig, dass Sie in Ihrer Selbstverantwortlichkeit und Verantwortung alles kritisch reflektieren. Sie fordern also auch dazu auf, dass sich Studierende kritisch zu Wort melden und zu verstehen versuchen. Ich zitiere hier weiter aus dem Brief. Bilden Sie sich eine eigene Meinung, wenn Ihnen etwas merkwürdig oder unverständlich erscheint, dann fragen Sie bitte nach. Das klingt so nach Aufforderung von, seid kritisch, sagt mir auch, was euch nicht passt und was ihr verbessert haben wollt. Ist das so Ihre
Ja,
Leitlinie?
unbedingt, unbedingt. Also ich finde ja, Studieren, das verändert die Persönlichkeit und das macht etwas aus der Persönlichkeit. Und an und für sich an pädagogischen Hochschulen wie auch Universitäten haben die Studierenden eigentlich viele Möglichkeiten, um sich auch Studien mitzugestalten. Wie an den pädagogischen Hochschulen gibt es unterschiedliche Gremien. Da sind Studierende werden bewusst eingeladen. Es ist auch gesetzlich vorgesehen. Und sie könnten hier wirklich Dinge mitgestalten. Und das ist mir ein Anliegen, denn es ist zu konsumieren ist zu einfach. Und sie werden ja Lehrpersonen und ich finde, Lehrpersonen sollten gleich von Beginn an, und das meine ich eben in der Zeit des Studiums schon, sollten sie sich Gedanken über Systeme, über Organisationen machen und darauf werde ich Wert legen, dass wir hier eine gute Hochschulkultur haben, dass unsere Studierenden dass es ermöglicht wird und vor allem auch, dass sich Studierende das auch zutrauen. Mhm. Und mit dem Zutrauen kommt dann auch, dass man sich gut weiterentwickeln kann. Mhm.
Mir fällt auf, dass bei diesen Briefen Sie sich speziell auch an Personengruppen gerichtet haben, die, und ich muss ein bisschen natürlich auf die Vergangenheit zurückkommen, mit den Spannungen, die es mit Ihrem Vorgänger gab. Sie kommen und gehen da direkt auf Personengruppen zu, Systemplayer, wenn man so will, ja. Die ja, den Ihren Vorgänger kritisiert haben. Haben Sie das bewusst gemacht?
Ich muss sagen, ich bin ja da außen vor. Ich habe ja das nur von den Medien oder aus den Medien mitbekommen. Und jetzt ist es so, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich hier keine Urteile abgebe und hier auch keine Wertung mache. Ich habe mit den Mitarbeiterinnen, mit den Institutsleitungen, mit den Vizerektorinnen immer so gesprochen, dass ich das verstehe, wenn man sich in dieser Zeit auch positioniert hat. Aber jetzt quasi musste es Geschichte sein und von dem her schauen wir nach vorwärts und wir schauen einfach, dass es uns an der Hochschule gut geht, dass ein gutes Arbeitsklima ist und ein gutes Miteinander.
Sie können da ja auch relativ unbedarft in diese neue Aufgabe einstellen, da Sie von außen kommen und eigentlich völlig unvoreingenommen, glaube ich, auf alle Parteien, auf alle Gruppen zugehen können.
Ja, das ist sicher ein großer Vorteil, den ich jetzt habe. Ich kenne natürlich so in etwa 8 Personen, mit denen haben wir schon, also in der vorhergehenden in der Hochschule, wo ich vorher war, haben wir mit Personen aus der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg zusammengearbeitet. Mhm. Ich kenne diese Personen, ich schätze diese Personen, weil ich weiß, was sie quasi bisher geleistet haben oder wie wir zusammengearbeitet haben. Das war immer sehr professionell und von dem her bin ich sehr offen, auch im Umgang dann mit anderen Kolleginnen und Kollegen.
Sie haben vorher in einer Einrichtung gearbeitet, an einem Institut in einer Hochschule, die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein, so hat das, glaube ich, geheißen. War eigentlich relativ ein kleiner Körper, wenn man so will. Und jetzt kommen Sie in eine so große, komplexe Einrichtung wie eine pädagogische Hochschule. Wie schwer fällt da der Umstieg oder vielleicht auch wie leicht oder wie lebt man sich da ein, wenn man von einer kleineren Einheit in ein großes, komplexes Gebilde stößt?
Ja, natürlich bin ich ja schon 20 Jahre an einer Hochschule, beziehungsweise seit 2007 mit der Hochschulwerdung an einer Hochschule, war dort Institutsleiterin, habe also Praktika vor allem konzipiert, organisiert und nur um eine Zahl zu nennen, also im September hatten wir noch 1400 Praktikumsplätze, die wir zu fünft organisiert haben. Jetzt ist mir natürlich von der Arbeitsweise und das ist ein Aufgabenbereich, es waren dann noch viel mehr Aufgabenbereiche wie Prüfungsmanagement, das Bachelorstudium, Elementarpädagogik, die Schulentwicklung, die Fort- und Weiterbildung. Das heißt, unterm Strich, ich kenne das operative Geschäft, ich kenne das Verwaltungssystem in- und auswendig, ich kann mit dem hantieren. Das heißt, diese
Dinge... Und da lässt sich auch von einer kleinen Einheit auf eine so große... Ja. Übertragen,
also
diese Kenntnisse und
dieses
Wissen.
Diese Kenntnisse lassen sich sicher übertragen, weil sie ja auch hier ein Teil sind. jetzt gilt es einfach, es sind mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es sind ja, mehr Studien. Und von dem her, da gibt es noch einmal gut drauf zu schauen.
Sie haben sich auch auf das Mentoring von angehenden Elementarpädagoginnen konzentriert. Das war, glaube ich, ein Schwerpunkt
Auch.
Ihrer Arbeit,
Ja,
was
auch.
ich so aus Ihren Publikationen
Ja,
entnommen habe.
also.
War das ausgewiesen ein Schwerpunkt oder Ihr
Ja,
Schwerpunkt schlechthin?
ich habe mich 2015 so für mich gefragt, damals, wie könnte ich mich weiterentwickeln? Und nach vielen Gesprächen, weil ich ja die Praktika organisiere, habe ich damals mit dem Professor Dr. Krahler, haben wir gesprochen, dass vielleicht das Mentoring ein Thema wäre, das mir liegen würde, weil ich ja im Grunde in dieser Materie arbeite. Und ich habe dann 2015 begonnen, das Doktoratsstudium zu absolvieren und eben mit diesem Fokus. Und das ist im Grunde jetzt so, das ist genau das vom Inhalt her, wofür ich brenne, nämlich dass man also im besten Fall ein Mentor und Mentorin und Mentee zusammenarbeiten und sich beide auf einen Weg machen, beide lernen und beide voneinander profitieren sozusagen. Das ist ja im Hintergrund der Gedanke. Und ja, das fasziniert mich in allen Facetten. Und von den Studien oder von der Forschung her habe ich es jetzt für den Elementarbereich gemacht, aber meine Dissertation ist wirklich die schulpraktische Ausbildung. Also wie können Praxislehrpersonen, die draußen an den Schulen unterrichten, wie können sie unsere Studierenden bestmöglich begleiten? Wie kann das eben aussehen? Das ein. Und dann haben wir ja jetzt die tolle Möglichkeit, die gesetzlich verankert ist seit 2019, dass alle Berufseinsteigerinnen von Mentorinnen und Mentoren betreut werden. Und ich denke mir, wie toll ist das? Ich beginne in einem Berufsfeld und man stellt mir jetzt quasi von der Direktion, stellt mir eine Person zur Seite, die ich über Dinge fragen kann, die mir behilflich ist, die es gut mit mir meint und die mich ankommen lässt im System, die also da ist und diese soziale Unterstützung gewährt. Und das ist etwas, und das ist auch eben, dass wir sehen in vielen europäischen Ländern, dass gerade der Berufseinstieg, egal jetzt ob Lehrperson, aber ich konzentriere mich jetzt auf Lehrperson, dass das natürlich eine Herausforderung ist und wie kann man die bestmöglich gestalten, damit man auch diese jungen Lehrpersonen dann nicht wieder verliert, weil es geht eigentlich darum, dass sie sozialisiert werden im Feld, dass sie gut ankommen, dass sie Unterstützung finden und ja, das ist mir ein Herzensanliegen, weil die Idee finde ich großartig und dass Österreich hier auch das mittragt, das die Europäische Kommission 2010 beschlossen hat und Österreich eben gesetzlich jetzt verankert hat, das ist schon ein Meilenstein auch
Wir
in
reden
der
jetzt vielleicht ein bisschen
Weiterbildung.
sehr abstrakt, wenn ich da vielleicht wieder mit einer einfachen Frage fortfahren darf. Was sind die Herausforderungen, die großen Herausforderungen von Lehrerinnen und Lehrern heute, wenn wir jetzt mal vielleicht speziell auf den Pflichtschulbereich schauen? Haben sich die verändert? Was muss Ihrer Meinung nach eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer können? Wie sollte er sich präsentieren? Was für Fähigkeiten sollte er haben?
Also auf
Sie.
alle Fälle geht mir also das Fachwissen und hier meine ich auch das Fachwissen inklusive der Fachdidaktiken. Das ist ein unbedingt muss man hier gefestigt sein und gesattelt sein, weil es gibt nichts Schlimmeres in der Schule zu stehen und die Kinder merken dann, ah, der Lehrer kann aber in Mathematik die Formel auch nicht. Also das wird dann peinlich, weil dann
Also Kompetenz im eigenen Fachbereich
unbedingt, ja.
ist unabdingbar.
Und ist sehr, sehr wichtig, weil eben hier die Herausforderungen seitens der Schüler dann gegeben sind, weil sie eben das sofort spüren, da ist ein Lehrer sattelfest oder nicht sattelfest. Und dazu kommt ja dann, dass man sich vielleicht, ja, wenn man fachlich kompetent ist, wenn man Ideen hat, wie setzt man das um, was interessiert Schülerinnen und Schüler, dass man sich hier einfach dann auch einen Zugang zu den Schülerinnen und Schülern verschafft. Und ja,
Also Zugang durch Wissen und durch Kompetenz,
ist eine
weil
Möglichkeit, ja.
man spricht ja auch immer von den größer werdenden sozialen Herausforderungen in einer
Ja,
Schule. Schülergruppen sind
genau.
heterogener, es
Ja, auf
kommen
alle Fälle,
Kinder
ja.
aus verschiedensten, mit
Genau.
verschiedensten Hintergründen
Ja.
zusammen,
Ja. Also die
ethnisch
Kunst.
und auch religiös und
Genau,
ja,
ja. Also die
wie.
Kunst wäre ja, dass man diese Stärken, die die Kinder haben, oder diese die vielen Sprachen, die die Kinder können, dass man das auch einbetten kann im Unterricht und dass man das als Stärken und eben als Vorteile sieht und erkennt und das einbaut. Und das ist eine, natürlich eine große Herausforderung. Ja, wie geht man das an?
Wie bringt
Macht
man
man?
Kinder auch irgendwie zusammen? Ja, so
Ja,
verschiedenen,
genau.
oder? Man spricht ja auch da immer von den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, dass
Genau.
Lehrer mehr sind als nur die Wissensvermittler, sondern dass sie sehr wohl auch andere Aufgaben haben in der Schule und mit anderen Problemen konfrontiert
Ja.
werden.
Die nehmen natürlich sehr stark zu. Das heißt, da ist es auch, der Lehrer ist ja dann nicht mehr der Einzelkämpfer, sondern dass man sich hier auch im Team zusammenschließt und Strukturen überlegt, wie geht man mit diesen Herausforderungen um. Das Gleiche ist, wie geht man mit KI um oder wie geht man mit digitalen Medien in der Schule um. Also das sind dann, das wird der einzelne Lehrer braucht es nicht mehr lösen und soll das nicht alleine lösen, sondern hier ist es wirklich das Team gefragt.
Jetzt stand die pädagogische Hochschule gerade in letzter Zeit immer ein bisschen in einem Spannungsfeld. So hat es zumindest die Pflichtschullehrervertretung gesehen, von praxisbezogener Ausbildung und Forschung. Man hat ja ihrem Vorgänger vorgeworfen, dass er sich zu sehr auf die Forschung konzentriert. Und Lehrer haben beklagt, Pflichtschullehrervertretung hat konkret auch beklagt, dass man sich zu wenig um die Praxis kümmert. Wo stehen Sie da? Sie sind sowohl Praktikerin als auch natürlich eine Bildungsforscherin, das haben Sie ja belegt, auch durch Ihre Publikationen und durch Ihre Arbeit. Soll, einfach gefragt, soll die pädagogische Hochschule in ihrer Ausrichtung grundsätzlich praktischer werden, dass innerhalb möglichst kurzer Zeit Studenten, Studentinnen lernen, wie man unterrichtet, dass sie auch möglichst bald auf den darbenden Markt kommen können und die dramatische Mangelsituation auch beheben. Ich höre das auch aus Lehrerkreisen. Was brauche ich eine so akademische Ausbildung, die 6 Jahre braucht? Ich muss doch wissen, wie ich mit den Kindern umgehe. Und es zählen eigentlich andere Dinge als diese abgehobenen akademischen Prinzipien. Wo stehen Sie da?
Ja, es ist so, dass wenn wir uns die Curricula ansehen, dann muss ich sagen, gerade im Lehramt Primarstufe, Bachelorstudium sind es 8 Semester jetzt noch und in jedem Semester ist ein Praktikum. Also es ist gegeben. Es wird vielleicht nicht so kolportiert, aber es ist gegeben. Und auch im Lehramt Sekundarstufe im Verbund West sind wir ja im Verbund West die einzigen, die 6 Praktika innerhalb von 8 Semestern den Studierenden anbieten. Das heißt, die Praktika sind gegeben, die sind in den Curricula drinnen. Es werden schulpraktische Anteile an den Schulen vor Ort gemacht und dazu kommt dann der reflexive Anteil an den Hochschulen, den es auch braucht und unbedingt auch braucht, damit man nachdenkt, was ist mir in der Unterrichtseinheit gelungen, was ist mir weniger gelungen, worauf könnte ich das nächste Mal mehr achten. Es geht also um diese, und das ist auch wieder so eine Praxistheorie-Forschungsverschränkung. Ja, und der Gesetzgeber, jetzt wir sind ja dabei, neue Curricula zu gestalten, und der Gesetzgeber hat ja jetzt verankert, dass alle im Bachelorstudium 30 ECDS pädagogisch-praktische Studien absolvieren müssen und im Masterstudium 20. Das
Dauert das
ist
Studium, ich frage Sie ganz einfach, nicht zu lange. Wenn ich Volksschullehrerin, Volksschullehrer werden möchte, muss ich da für 6 Jahre studieren.
Es sind 5 Jahre
Oder könnten Sie
Volksschule.
sich vorstellen, 5 Jahre, könnten Sie sich vorstellen oder können Sie dem etwas abgewinnen, wenn hier auch aus Lehrerkreisen, dass es hier Menschen und Leute gibt, die sich dafür interessieren, die sagen, es ist zu lang. Ich brauche doch als Volksschullehrerin, Volkschullehrer nicht eine Ausbildung von 5 Jahren.
Ja.
Mit Master und allem. Ich muss wissen, wie ich mit den Kindern umgehen kann, dass ich natürlich die Grundvoraussetzungen mitbringe, klar, aber es ist nicht so lang.
Also ich positioniere mich schon, dass wir eine fundierte Lehrerinnenausbildung brauchen. Ob es jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre sind, das wäre vielleicht
könnte
noch
man
zu
drüber streiten.
Könnte man nicht. Aber es ist ja so, dass die Studierenden jetzt nach dem Bachelorstudium, also nach den 4 Jahren, alle im Dienst sind und das Masterstudium noch berufsbegleitend absolvieren.
Das ist nicht einfach.
Bitte?
Das ist nicht einfach.
Nein, das ist eine Riesenherausforderung, auch für die Pädagogische Hochschule, weil hier natürlich Strukturen geschaffen werden müssen und drauf geschaut werden sollte. Das ist ein Anliegen, dass das gut machbar ist, von der Organisation her. Ob es dann von der Persönlichkeit her ist, es dann immer noch ein hoher Anspruch. Also eine vielleicht... Also im Beruf zu stehen mit 11 bis, weiß nicht, 22 Stunden und dann noch die Lehrveranstaltung besuchen zu lernen, zu quasi Masterarbeit zu schreiben und so weiter.
Kommen wir ein bisschen zu Ihnen. Sie waren Volksschullehrerin. Ja. Können Sie sich eigentlich erinnern an Ihre Zeit?
Ja, sehr, sehr gut.
Was war das Schöne?
Vieles war sehr schön. Ich habe den Beruf geliebt und meine Anfänge waren im Hintern Bitztal. Es war eine wunderschöne Zeit. Auch war ich mit Personen, also die Direktion damals, hat mich sehr unterstützt in den Anfängen. Und
Was waren Sie für eine Lehrerin? Streng?
Vielleicht streng und konsequent. Ich glaube, sehr konsequent. Aber ich sage Ihnen, ich habe jetzt ganz ein nettes Beispiel, weil vor ein paar Wochen hat mich ein ehemaliger Schüler kontaktiert, der möchte jetzt im November ein Klassentreffen machen. Ich sage, die Schüler sind jetzt so 34, 35 Jahre, ich finde es sehr interessant, haben jetzt alle Kinder im Volksschulalter, oder die meisten haben Kinder im Volksschulalter, und erinnern sich an ihre ehemalige Volksschullehrerin und laden mich jetzt im November eben zum Klassentreffen ein und haben mich jetzt in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe eingeladen. Also das habe ich das ganz charmant und das hat mich jetzt eigentlich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen.
Kommen wir noch zu einer persönlichen Frage gegen Ende unseres sehr interessanten Gesprächs, das ja noch sehr lange dauern könnte, aber unsere Zeit ist beschränkt. Sie haben... habe ich mir sagen lassen, haben Sie mir gesagt, einen Bezug zu Vorarlberg. Sie waren in Vorarlberg schon tätig, als Studentin, sagen Sie uns, was Sie da gemacht haben.
Ja, also ich habe jetzt öfter die Frage bekommen, wieso gehen Sie nach Vorarlberg, oder? Und da habe ich immer geantwortet, ich war schon Jahre in Vorarlberg. Und zwar war ich von 1989 bis 1999 Skilehrerin an der Skischule in Zürs. Und ich war alle Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien am Arlberg. Es war eine wunderschöne Zeit mit viel Pulverschnee, viel Sonne, auch eingesperrten Tagen in Zürs. Und es waren so viele Glücksmomente, die ich damals erlebt habe. Und wenn ich heute über den Arlberg fahre, dann weitet sich mein Herz und es war eine wunderschöne Zeit.
Also Skifahren werden Sie auch wieder werden.
Unbedingt.
Ja, dann wünschen wir Ihnen, Frau Haas, alles Gute für Ihre nicht einfache Tätigkeit. Es wartet sehr viel Arbeit auf Sie. Sie stehen natürlich auch unter Druck. Das Land braucht Lehrer. Das wissen wir alle. Wir müssen viele Lehrer, natürlich Lehrerinnen, Qualifizierte auf den Markt bringen. Eine Aufgabe, um die ich Sie nicht beneide. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns heute zu Gast waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Heimer. Danke.